Ich bete. Herr Jesus Christus, jetzt bitten wir dich, dass du uns ruhig machst. Nach diesem Tag, dass wir stille werden an unserem inwendigen Menschen und dass wir jetzt wirklich auf dich hören. Weise du uns Wege, gerade an diesem Thema der Anfechtungen und Versuchungen. Zeig uns den Weg in dein Wort hinein. Amen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, den Jakobusbrief aufzuschlagen. Jakobus 1. Wir wollen uns mit zwei Versen des ersten Kapitels beschäftigen heute Abend. Da schreibt Jakobus in Vers 3 und 4. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, und erkennet, dass die Erprobung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommen und ganze Leute seid, die in nichts einen Mangel haben. Jeder von uns erlebt Anfechtungen und Versuchungen. Und wenn wir jetzt Folgendes machen würden, dass Sie erzählen könnten aus diesem Thema, dann brauchte ich heute Abend keine Bibelarbeit darüber zu halten. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, Einstellungen und Haltungen sind durch sie geprägt. Der Urtext spricht davon, wir fallen in sie hinein. Oft in einem Augenblick, so dass wir Mühe haben, uns auf sie einzustellen. Und nicht selten stehen wir ihnen wehrlos gegenüber und wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Sie greifen uns an. Sie bedrängen uns, drücken uns in die Enge, aber auch oft kommen sie sehr lustvoll. Sie beschäftigen unsere Gedanken, belasten unsere Gefühle, oft so intensiv, dass wir kaum Raum in uns haben, uns auf das Notwendige des Alltags einzustellen. Wir fallen in diesen Zustand hinein, stürzen hinein, werden mitgerissen und haben oft Mühe, mit all den negativen Gedanken und Gefühlen fertig zu werden. Jeder von Ihnen macht das auf sehr, sehr unterschiedliche Weise, macht diese Erfahrung. Der eine stellt dabei seine Person in Frage, er empfindet, was er da erlebt, oft als Schuld, als Versagen. Der andere kämpft verbissen dagegen, verliert mehr und mehr die Kraft. Und viele lassen sich auch von Versuchungen treiben. Denn Versuchungen können ja so sein, dass sie uns gefallen, dass wir sie schön finden und uns in keiner Weise dagegen wehren. Nun sagt Jakobus in unserem Text, achtet es für lautere Freude, dass ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Diese Aufforderung steht in einem ungeheuren krassen Gegensatz zu dem, was wir mitten in Anfechtungen und Versuchungen erleben. Wir empfinden Anfechtungen als störend, als zerstörend, als belastend, als deprimierend. Da kann eigentlich keine echte Freude aufkommen. Wie kann Jakobus eine solche Aufforderung aussprechen und weitergeben? Das war ja fast eine Dienstanweisung an die Gemeinden. Anfechtungen und Versuchungen überfallen unser Leben oft so, dass wir doch keinen Raum haben zur Freude und schon gar nichts uns Zeit nehmen, möglicherweise deren Sinn eigentlich zu erkennen. Denn Freude kann eigentlich nur da auftreten, wo ich etwas als sinnvoll erkannt habe. Für den Apostel, für den Jakobus haben aber Anfechtungen und Versuchungen einen tiefen Sinn. Und deshalb muss über Anfechtungen wirklich nachgedacht werden. Wer Christ sein will, der muss wissen, es gibt kein Leben ohne Anfechtungen und Versuchung. Sie gehören einfach zu unserem Leben. Und wer meint, das dürfe nicht sein oder sein Christsein sei nicht normal, der denkt wenig realistisch. Wenn Sie Lebensbilder lesen von erfahrenen Christen, dann kennzeichnen sich diese Lebensbilder sehr, sehr häufig mit den Auseinandersetzungen dieser Menschen in Anfechtungen und Versuchungen, wo sie durch ihren Glauben an die Grenze ihrer Belastbarkeit auch geführt worden sind. Und der Teufel hat ja auch ein lebendiges Interesse, Christen durch Anfechtungen und Versuchungen lahmzulegen. Dieser Gedanke ist zunächst einmal grundsätzlich wichtig, überhaupt bewusst geistlich zu leben. Ich rechne mit Anfechtungen und Versuchungen in meinem Leben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir diesen Versuchungen auf die Spur kommen müssen. Auch wenn sie unser Leben lahmlegen, unsere Gedanken eindecken und unsere Gefühle blockieren. Es ist wichtig, Anfechtungen und Versuchungen auf die Spur zu kommen. Dazu ist allerdings Stille notwendig, sich in der Stille auseinanderzusetzen und mit Gott über unsere angegriffenen Gedanken und Gefühle ins Gespräch zu kommen. Wenn ich in der Stille zur Ruhe komme, gehen mir Eigentümlichkeiten über Versuchungen und Anfechtungen auf. Nämlich in der Weise, wie sie auftreten. Wann immer sie auftreten, wie intensiv sie auftreten, wo sie in unser Leben kommen, wann und wie sie wieder vergehen und nachlassen. Und nicht zuletzt, welche Anfechtungen und welche Versuchungen überhaupt mein Leben angreifen. Aus diesen Hinweisen können wir für unser Leben wertvolle Rückschlüsse ziehen. Ich will das an einem Beispiel aus den Nibelungen deutlich machen. Siegfried badete im Blut des Drachen und machte sich dadurch unempfindlich gegen alle Angriffe von außen. Das ist ja ein lebendiger Wunsch der Menschen überhaupt, aber leider nur in der Sage möglich. Bei diesem Bad blieb ein Blatt auf seinem Rücken haften, sodass sich dort kein Blut festsetzte. Diese Stelle blieb frei. Hier blieb er verwundbar. Er versteckte die Stelle, damit keiner von ihr wusste. Und doch einem seiner Kampfgefährten Hagen war das nicht entgangen und er wartete auf die Gelegenheit, ihn an dieser Stelle zu verletzen und zu töten. Siegfried wusste um seine verwundbare Stelle. Er hatte nur eine. Das ist bei uns anders. Kennen Sie die Stellen, an denen Sie verwundbar sind? Einer kennt sie mit Sicherheit. Einer kennt sie mit Sicherheit und er wird immer wieder dort hineinstechen, um unser Leben zu stören und durcheinander zu bringen. Der Teufel. Seine Strategien aber sind durchschaubar. Wenn wir uns hinsetzen und darüber nachdenken, wo in besonderer Weise meine Einfallstore sind, an welchen Stellen ich immer wieder offen bin für die arglistigen Anläufe des Teufels. Haben Sie das schon mal gemacht? Wo und wie entfacht er meine Leidenschaften? Wie und wo prägt er meine negativen Gedanken? Wie und wo bringt er meine Emotionen durcheinander, meine Nerven, mein vegetatives Nervensystem? Und nirgends spielt der Teufel Klavier am besten als auf unserem vegetativen Nervensystem. Das Ziel ist es, ein reifer Umgang mit Anfechtungen und Versuchungen, die in erster Linie sich in unseren Gedanken und Emotionen abspielen und sie beeinflussen. Und da erscheint es mir wichtig zu sein, was sich in unseren Gedanken abspielt und auch in unseren Gefühlen, was sich da abspielt, das kennenzulernen und auch bewusst zu machen. und dazu, was wir uns in solchen Lebenssituationen alles einreden können. Ich möchte das jetzt einfach mal deutlich machen, in welchen Bereichen Anfechtungen und Versuchungen immer wieder auftreten und was wir uns alles dabei negativ einreden können. Ich habe das ein bisschen von den frühen Mönchen gelernt. Es hat mich mal sehr beschäftigt. Das sind die Mönche, die noch vor Benedikt lebten. Sie haben gerade in einer besonderen Weise ihr Leben bewusst in der Gegenwart Gottes gelebt und sich Anfechtungen und Versuchungen in einer unwahrscheinlichen Weise deutlich gemacht. Sie haben unmittelbar damit gelebt. Die erste Kategorie dieser Anfechtungen und Versuchungen, sie sind überschrieben, die begehrlichen Anfechtungen und Versuchungen. Dazu gehören Völlerei, Unzucht und Habsucht. Also Essen, Sexualität und Besitz. Es handelt sich also zunächst einmal um unsere Grundtriebe, die wir doch einfach gar nicht ignorieren können. Sie gehören doch zu unserem Leben. Sie sind da, selbstverständlich da, und sie gehören zu unserem Leben. Aber es kommt darauf an, im Leben mit Gott, wie sie unser Leben bestimmen. Was kann uns da nicht alles negativ bestimmen? Das brauche ich unbedingt. Ich muss das unbedingt haben. Warum verzichten? Ich habe ein Recht darauf. Und wenn wir jetzt in den Bereich des Essens gehen, ich will gar nicht den Begriff der Völlerei hier einfach deutlich machen, denn bei der Völlerei geht es ja in erster Linie um die pure Gaumenlust und das übertriebene Essen, also das erlesene Essen. Oft reden wir uns ja Ängste ein, dass wir krank werden und dieses und jenes, es nicht essen. Es kann eine übertriebene Sorge um die Gesundheit sein und wir malen uns aus, was wir alles nötig hätten, um uns vor möglichen Krankheiten zu schützen, und dann kommen die Gedanken, man müsste noch jenes Medikament, die Gesundheitskost, den Kräutertee haben, um gesund zu bleiben. Gedanken, die nur noch um unser leibliches Wohl kreisen, der kleinste Schmerz suggeriert uns Krankheiten, die Gedanken und Sorgen auslösen. Und dann die Unzucht. Ich spreche hier von der legalisierten Anfechtung heute. Unzucht ist gesellschaftsfähig geworden, wir wissen das. In der Unkeusche, ich benutze mal einfach konservative Begriffe. In der Unkeuschheit geht es ja um die Gier nach dem Leib. Nirgends sind wir bis ins hohe Alter so angefochten, wie auf diesem Gebiet. Nur wir Christen reden nicht drüber. Das ist eins der notvollsten Gebiete auch unter Christen. Und es hat mich tief erschrocken, als ich neulich mal einen Bericht las, wo darüber nachgedacht wurde, ob man Sex im Altersheim freigibt. Heute bedrängt uns der Gedanke des Zeitgeistes auf dieses Gebiet. Auf diesem Gebiet haben wir eben ein ungeheures Recht. Hier dürfen wir nichts versäumen. Hier will ich mich ausleben. Und sprechen Sie mal mit jungen Christen darüber. Die halten mich für antiquiert, wenn ich das so sage. Da gibt es gar keine Argumente mehr. Da kommt man überhaupt nicht mehr ran, wenn es darum geht, über dieses Gebiet überhaupt zu reden. Da ist mittlerweile alles klar. Die Grenzen werden mehr und mehr auch von Christen überschritten. Wir wollen einfach und wir dürfen nicht darauf verzichten. Und dann ist Sexualität nicht mehr der Ort, der echte Liebe sucht, eins werden mit dem geliebten Menschen, sondern dass sich hineindenken und hineinfühlen in die Scheinwelt sexueller Befriedigung, vor allem oft in die Flucht sexueller Fantasien. Und dann die Habsucht. Im Streben nach Besitz steckt ja eigentlich die Sehnsucht nach Ruhe und Sicherheit. Wir erwarten vom Besitz, dass wir keine Sorgen mehr haben. und uns ruhig dem Leben überlassen können. Das biblische Vorbild ist der reiche Kornbauer. Wir wissen aber auch, wie sehr uns der Besitz das Geld besetzen kann. Ich habe nicht genug. Diese ständige Unruhe. Es reicht nicht. Gedanken kreisen ständig um das Geld. Und wissen Sie, wo es am interessantesten auch unter Christen wird? Wenn es ans Erben geht. Wer die Idee vor 2 Wochen gelesen hat, die kleine Kanzel Irmela Hoffmann hat darüber etwas gesagt. Ich habe das auch sehr schmerzlich in meiner eigenen Familie erlebt. Da ist eigenartigerweise fallen gerade da dann alle Hüllen. Wir wollen den Anfechtungen auf die Spur kommen. Und dann der zweite Block, die emotionalen Anfechtungen und Versuchungen. Zu diesem Block gehören die Traurigkeit, der Zorn und die Lustlosigkeit. Zunächst Gedanken zur Traurigkeit. Sie entsteht dort, wo wir unsere Wünsche nicht erfüllt bekommen. Der Gedanke an früher, wo alles viel besser und schöner war, kann tiefe Traurigkeit hervorrufen, wenn der heutige Zustand dagegen gestellt wird. Traurigkeit hat viel mit Selbstmitleid zu tun. Wir kreisen um uns selbst, ohne uns wirklich helfen zu lassen. Oft genießen wir die Traurigkeit, verharren in ihr, gefallen uns darin und haben nicht das Ziel, uns zu verändern. Und dann hört man solche Sätze. Wir wollen ja auch darüber nachdenken, was man sich so alles einreden kann. Ich habe es schwer, niemand kümmert sich um mich. Ich bin ein Versager, ich kann nicht mehr, niemand mag mich, bei mir geht alles schief, das schaffe ich nie. Oft hat die Traurigkeit ihre Wurzel darin, dass wir zu viel von uns selbst und auch von anderen erwarten. Der Wunsch nach Anerkennung und Zuwendung ist grenzenlos. Und weil die oft übertriebenen Wünsche keine Erfüllung finden, reagiert man empfindlich, zieht sich gekränkt zurück, um auf diese Weise die Anerkennung der anderen zu erzwingen. Jetzt müssen Sie sich doch einfach um mich kümmern, weil es mir so schlecht geht. Die Traurigkeit wird wie eine Waffe eingesetzt, um an der Illusion festzuhalten, dass die anderen an meinem Zustand letzten Endes doch schuld sind. Und dann folgt die schärfste Waffe und Aussage, die wir am Sonntag von Herrn Vater in der Predigt ja auch gehört haben. Gott hilft mir nicht mehr. Er antwortet nicht mehr. Gott hat mich verlassen. Wie oft hört man das? Gott hat mich verlassen. Die Traurigkeit macht passiv. Jegliche Form positiven Kampfes und Widerstands hört auf. Irgendetwas diesem inneren Zustand entgegenzusetzen. Und dann der Zorn. Der Zorn ist eine heftige Leidenschaft, eine Erregbarkeit der Seele, die sich gegen jeden richtet, der einen verletzt hat und durch den man sich verletzt glaubt. Selbst während des Betens kann der Zorn uns ergreifen. Haben Sie das schon mal erlebt? Dann steigt das Bild des Menschen in uns auf, der mir Unrecht getan hat, und ständig geübter Zorn kann dann zu Groll werden, der alles verinnerlicht und festschreibt. Im Zorn hört jede klare und nüchterne Denkweise auf und kann daher auch den Menschen krank machen. Im Zorn führen wir Selbstgespräche, in denen wir über den anderen schimpfen, ihn schlecht machen, ihn verurteilen. Wir wollen ihn lächerlich machen und bloßstellen. Wir denken uns Worte aus, wie wir ihn verletzen und schädigen können. Kennen Sie solche Selbstgespräche? In der eigenen Fantasie werden Gedanken und Gefühle und Bilder aufgebaut, die ständig im Kampf mit dem anderen liegen und diesen Kampf ständig neu entfachen. So bleibt der Zorn eine ständige innere aggressive Haltung, die nicht zur Ruhe kommt und immer wieder Unfrieden schafft. Und dann die Lustlosigkeit. Sie ist wohl mit einer der gefährlichsten Anfechtungen und Versuchungen. Sie ist die Unfähigkeit, den Augenblick und die Gegenwart voll zu nutzen. Man hat weder Lust zum Arbeiten noch zum Beten. So kann man nicht einmal das Nichtstun mehr genießen. Immer sind wir mit den Gedanken woanders. Die Unruhe, die Unfähigkeit, den Augenblick voll auszuleben, zu nutzen, anzupacken, was notwendig und wichtig ist, zerreißt den Menschen innerlich. Und so stellt sich die Lustlosigkeit als Flucht vor der Realität dar. Diese Anfechtung gehört heute zur Grundstimmung unserer Zeit und sollte besonders in der Kinder- und Jugenderziehung große Beachtung finden. Und gestatten Sie mir etwas sehr Kritisches. Ich merke mehr und mehr, dass die Lustlosigkeit auch Christen erfasst. Wenn ich manchmal sehe, wie Hauskreise ablaufen, wenn man nur sagt, bis zum nächsten Mal bereitet jeder schriftlich den Bibeltext vor. Es tut keiner, ganz wenig. Man protestiert. Das heißt, die innere Kraft, die innere Freude, an der Bibel beispielsweise zu arbeiten, sich Zeit zum Beten zu nehmen, wird einfach dahingeschoben. Und so plätschern manche Hauskreise einfach dahin und entwickeln sich zu ganz netten Gesprächskränzchen. Und keiner merkt, dass der ganze Kreis von tiefer Lustlosigkeit geprägt ist. Nullbock-Mentalität. Wissen Sie, wen auch die Nullbock-Mentalität ergriffen hat? Ich merke das in der Schule mehr und mehr, die Eltern, die sich gar nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Man gibt die Erziehung an die Schule weiter. Oder sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Man will ständig Neues, Aufregendes erleben, aufregende Redner. Die Versammlungen sind dann nur noch voll, wenn gute Redner da sind, aber sich in die Stille zurückzuziehen, um dann mit sich selbst und dem Wort allein zu sein, ist ein viel, viel schwererer Weg. Und dann hört man die Reden, es bringt mir ja doch nichts. Ich habe keine Lust, es ist ja alles sinnlos. Wozu soll ich mich anstrengen, mich engagieren? Und so wird auf alles geschimpft und man flüchtet ins Nichtstun. Und dann der dritte Block, die Anfechtungen im geistigen Bereich, die ich nur kurz streifen möchte. Zu diesen gehören die drei, die Ruhmsucht, der Neid und der Stolz. Zunächst zur Ruhmsucht. Letzten Endes tut man alles, um von anderen gesehen zu werden, auch bei geistlichen Dingen. Wir denken, wie wirke ich auf andere, wie finden sie mich, finden sie gut, was ich tue. So ist man auf der Suche nach Anerkennung und wir empfehlen uns immer wieder selbst genug dem anderen. Und wir merken gar nicht, wie wir uns selbst etwas vormachen und wie wir verkrampft unseren Wert erhöhen. Und dann der Neid und der Stolz. Der Neid lebt vom ständigen sich Vergleichen. Auch das haben wir am Sonntag in der Predigt gehört, mit anderen. Innerlich setzt der Vergleich bei jeder Begegnung ein. Ich fange an, sofort zu werten, zu entwerten, zu aufzuwerten, zu verwerfen. Im Neid wird sichtbar, wie unzufrieden ich mit mir selbst bin. Und im Vergleich zum anderen entdecke ich vielleicht, dass ich gut und vielleicht besser wegkomme. Das fördert den Hochmut und die Arroganz. Ich entdecke aber auch, dass ich schlecht wegkomme. Und das fördert eben den Komplex. Neid und Stolz liegen dicht beieinander. Aber beide haben die tiefste Wurzel in der Angst um sich selbst. Das Aufblähen, immer besser zu sein, sein zu wollen, sich besser darzustellen, mehr zu sein und zu haben. Und auf der anderen Seite, wer bin ich denn schon? Was habe ich? Ich kann doch nichts. Blockieren letzten Endes ein ausgewogenes Leben. Sehen Sie, in all den dargestellten Bereichen liegen Anfechtungen und Versuchungen begründet und wir müssen sie nur erkennen. Negative Einreden, Einstellungen und Haltungen erwachsen daraus und hängen miteinander zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Wir merken, was wir uns alles negativ einreden, oft permanent einreden, dass sich an unserem inwendigen Menschen so verfestigt, dass es schließlich zu Einstellungen und zu Haltungen führt. Wir sagen schlicht und einfach heute, wir lernen negativ. Das ist ein Lernprozess. Und wir müssen uns bewusst machen, das meiste, was wir lernen, auch in diesem Bereich, ist negativ. Dieser Lernprozess spielt sich überwiegend in unseren Gedanken und Gefühlen ab, das sagte ich. Gedanken und Gefühle prägen unser Leben, sie kommen und wollen unsere Einstellung und Haltung bestimmen. Dass sie kommen, dagegen können wir nicht viel machen. Negative Gedanken, negative Gefühle sind ganz plötzlich da, ohne dass ich mich gegen sie wehren kann. Aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich jetzt mit ihnen umgehe. Es ist ganz normal, dass uns negative Gedanken und Gefühle bedrängen. Und gerade hier spricht Jakobus davon, von der Freude. Warum? Weil Versuchungen und Anfechtungen auch eine positive Wirkung haben. Wir Christen müssen entdecken, dass sie unserem Glauben nützen. Und merken Sie, da fangen wir schon an, ganz anders zu denken. Denken wir, dass diese Anfechtungen uns zum Nein. Jakobus sagt, sie sind da, euer Leben doch eigentlich zu verändern. Die Frage ist nur, ob wir aus dem Glauben an Jesus diese positive Wirkung sehen wollen. Ich sage bewusst sehen wollen. Das hängt mit unserem Willen zusammen. Ich sagte ja schon, bei der Traurigkeit gibt es eine ganze Reihe Leute, die wollen das gar nicht. Die gefallen sich in dieser Form. Jakobus sagt, damit ihr erkennt, dass durch die Anfechtung und Versuchung die Erprobung eures Glaubens Geduld wirkt. Aha, erkennen. Da sind wir ja. Wir wollen den Anfechtungen auf der Spur kommen. Das ist ein Erkennungsprozess. Ein Begriff, der einen geistlichen Erziehungsprozess einleiten will. Denn das Ziel dieses geistlichen Erziehungsprozesses ist es, Jakobus sagt, auf dass ihr vollkommen und ganze Leute seid und werdet, die in nichts einen Mangel zeigen. Damit kein Missverständnis entsteht. Jakobus meint hier nicht, dass wir im Umgang mit Anfechtungen perfekt werden, möglichst noch sündlos. Dann ist die Bibel falsch verstanden worden. Jesus hat uns vor seinem himmlischen Vater durch seinen Tod am Kreuz vollkommen gemacht. Wir sind nur vollkommen durch ihn. Das ist nicht unser Verdienst. Gott aber will, dass wir Anteil nehmen an der Gnade, die uns vollkommen macht. Und dass wir von dieser Gnade nehmen, und zwar täglich, immer und immer wieder. Der Apostel Titus drückt das so aus. Titus war kein Apostel. Naja. Titus drückt das auf jeden Fall so aus. Denn erschienen ist die Gnade Gottes. Ich sage es mal ganz bewusst langsam. Wer es nachlesen will, Titus 2, Vers 11. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient. Und jetzt kommt es. Indem sie uns dazu erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und fromm leben. Eine Frömmigkeit, die nicht verwandelt, die sich auch nicht verändert, ist in dieser Welt wirkungslos und ohne Bedeutung. Es hat mich sehr beeindruckt, als Prälat Meyer bei der Auslegung des ersten Petrusbriefes, wo es heißt, wir sind wiedergeboren zu der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten, sagte er, er habe unter Christen den Eindruck gewonnen, dass sie keine lebendige Hoffnung mehr leben. Und er sagte, bei ihnen hat man den Eindruck, bei vielen, dass es sich um eine eingeschlafene Hoffnung handelt. Eine Hoffnung ist noch da, aber die tief schläft. Ich sprach vorhin auch von der Lustlosigkeit, das ist etwa die gleiche Ebene. Und er fährt weiter fort und sagt, lebendig wird eine Hoffnung oder wird diese Hoffnung erst dann, wenn ich sie im Glauben ergreife und sie im Alltag praktisch übe. Den Glauben praktisch üben. Für den Apostel Paulus war das Einüben des Glaubens eine ganz alltägliche Angelegenheit. So sagt er in der Apostelgeschichte einmal, ich übe mich täglich, ein unverletztes Gewissen zu haben. Dieser Mann, der von der Gnade spricht, dass er alles aus der Gnade hat, sagt, ich übe mich täglich, ein unverletztes Gewissen zu haben. Und sein Philius im Glauben sagt er weiter dem Timotheus, übe dich in der Frömmigkeit. Der Theologe Klaus Bockmühl schreibt kurz vor seinem Tod in sein Tagebuch, die Krone der Theologie ist die Spiritualität, das heißt das stille Ausharren im Gebet und das Hören auf den Gott, der redet. Diese Aussage ist ein Schlüssel im Umgang mit unseren Gedanken und Gefühlen und damit auch mit den Anfechtungen und Versuchungen, die uns immer wieder begegnen. Zunächst das Gebet. Sind wir daran gewöhnt, mit Gott über unsere negativen Gedanken und Gefühle zu sprechen? Oder meinen Sie, dass das nicht ins Gebet hineingehört? Dass das oft alles so negativ ist und wir mit Gott nicht darüber reden wollen. Es kann sein, dass wir oft so mit unseren Selbstvorwürfen beschäftigt sind. Mit mir kann Gott nicht mehr handeln. Meine Schuld ist einfach zu groß. Bei mir ändert sich doch nichts. Und was sehr häufig bei jungen Menschen kommt, immer die gleiche Sünde, ich schaff's nicht. Immer die gleiche Sünde wieder. Wer sich solche Sätze negativ einredet, hat nichts begriffen von der Vergebungsbereitschaft Gottes. Und nicht erkannt und sieht nicht, dass Gott uns trotz unserer Schuld so sehr liebt, dass er unser Heil will. Wir müssen also zunächst einmal etwas lernen, ganz gleich, was wir gemacht haben, wie wir es empfinden, diese furchtbaren Selbstvorwürfe, die immer wieder da sind gegen uns selbst, sie gehören weg. Üben Sie sich nicht, Selbstvorwürfe immer wieder vorzuwerfen. All das Negative, all das, was uns innerlich bewegt, gehört ins Licht Gottes. Herr, das denke ich jetzt. Und das empfinde ich jetzt. Ich will es dir einfach sagen, wie schlecht ich denken kann. Und wie unrein ich empfinde. David betet, da ich's verschwieg, zerfiel mein Gebein. Erst was wir Gott sagen, öffnet den Weg der Veränderung. Sprüche 28, 13 heißt, wer seine Sünde verhehlen will, kommt nicht zum Ziel. Wer sie aber bekennt und lässt, der findet Erbarm. Und das andere, hören auf den Gott, der redet. Darf ich Sie einmal bitten, jetzt den Hebräerbrief aufzuschlagen. Das ist ein wichtiger Vers, den ich mit Ihnen lesen möchte. Hebräer 12, Vers 16. Ich lese diesen Vers nach der Züricher Übersetzung. Da sind einige Worte ein bisschen anders, aber der Sinn ist der gleiche. Das schreibt der Apostel in Vers 11, 12 Vers 11. Jede Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht zur Freude zu dienen, sondern zur Traurigkeit. Nachher aber verleiht sie denen, die durch sie geübt sind, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Mit Züchtigung sind hier nicht Schläge gemeint. Ja, deswegen ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Wir haben in der Bibel ja Worte, die mittlerweile in unserem Sprachempfinden eine innere Sprachveränderung erlebt haben. Ich will es jetzt mal ganz einfach sagen, was ich unter Züchtigung verstehe. Schlicht und einfach bin ich bereit zu lernen. Zucht, nichts anderes. Ja, kommt ja von dem Wort ziehen, Erziehung. Das heißt, ich werde an einen anderen Ort gezogen. Das versuche ich meinen Schülern immer zu erklären. Wisst ihr was, warum das so schwer ist? Ich muss euch, ihr seid da und ich möchte euch hier hinziehen. Und ihr stemmt euch mit allen möglichen Kräften dagegen. Aber ich sage, ich habe so viel Kraft, ich möchte schaffen. Aber es wäre schön, wenn wir mal ein bisschen locker lachen, damit das ein bisschen leichter wird. Und genauso sind wir auch Erwachsene. Die Kinder sind nicht anders, wir auch nicht. Ja? Wir mobilisieren Kräfte gegen das Lernen. Jeder von uns, wir machen die Erfahrung. Aber wer das Lernen lernt, das geistliche Üben lernt, der wird erfahren, das macht im Augenblick keinen Spaß. Deswegen machen es die meisten ja nicht. Aber wer durch sie geübt ist, erfährt eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist der Sinn des Lernens überhaupt. Die Veränderung unserer Gedanken und Gefühle, durch die wir in so viele Anfechtungen und Versuchungen fallen, geht nicht ohne Kampf ab. Und ich wünschte es mir einfach mal, dass das in einer Weise auch wieder deutlich gemacht wird, dass Lernen, auch geistliches Lernen, nicht ohne Widerstand und Kampf und ohne Verzicht nicht abgeht. Ein Prozess der persönlichen Zucht, ein Prozess des Lernen und Einübens. Erst dadurch gewinnen wir tiefe und bleibende Freude. Die Einübung schafft Ruhe und eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter oder zurückgeht im Hebräerbrief, was bekommen wir? Geübte Sinne der Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wissen Sie, das Wort gibt uns geschärfte Sinne, sonst stumpfen die ab. Ja? Wie kriege ich geübte Sinne, einen Blick für das Eigentliche zu bekommen? Einen Blick für die Sünde? Einen Blick für das Falsche, einen Blick für das Böse, wenn ich nicht geistlich meine Sinne übe. Wir haben gehört, was wir uns alles negativ einreden können und wie sehr uns das prägt. Jesus will, dass wir uns sein Wort einreden. Er sagt, die Worte, die ich geredet habe, sind Geist und Leben. In der Wüste begegnet er dem Teufel mit dem Wort Gottes. Schlichte, einfache Worte. Was ist denn das Wort Gottes? Hilft das wirklich? Also wenn ich diesen Text aus Matthäus 4 lese, Jesus hat den geistlichen Kampf nur mit dem Wort Gottes geführt. Es steht geschrieben, du sollst Gott von ganzem Herzen gehorchen. Oder wie heißt diese Stelle? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Munde Gottes geht. Oder erinnern Sie sich daran, als Herr Winrich Schäffbuch an Sexagesimi, also etwa 5 Wochen her, diese Predigt über Hebräer 4, Vers 12 hieß. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und hindurchdringend bis zur Scheidung von Gelenken und Mark der Seele und des Geistes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Ist uns die therapeutische Wirkung des Wort Gottes bewusst? Heute haben ja die Therapeuten das große Wort. Ich bin nicht gegen Therapien. Wo es wirklich notwendig ist, meine ich, dass es ganz wichtig ist. Aber wissen wir um die therapeutische Wirkung des Wortes Gottes? Jesus hat es ganz praktisch im Kampf gegen Anfechtungen und Versuchung eingesetzt und besitzt. Und er war zutiefst davon überzeugt, dass dieses Wort hält und trägt. Setzen wir dieses Wort ein. Oder reden wir uns dieses Wort ein. Ich habe bewusst heute Abend nicht das Wort auswendig lernen benutzt. Dieses Wort, dieses Einreden ist eigentlich ein Terminus aus der Psychologie. Mittlerweile gibt es ja so viele Ansätze, therapeutische Ansätze, dass ja schon daraus deutlich wird, dass ein Ansatz nicht ausreicht, um zu helfen. Aber etwas spielt in diesen therapeutischen Einsätzen immer wieder eine Rolle. In den meisten hat der Mensch sich etwas Positives einzureden. Und die wirksamste Methode für einen Christen ist, sich das Wort Gottes einzureden. Und das ist eine Form des geistlichen Übens und ich denke, dass es auch wichtig ist, in einem geistlichen Erziehungsprozess gute Gewohnheiten zu legen. Also bitte nicht nur schlechte Gewohnheiten abgewöhnen, sondern gute Gewohnheiten legen. Ja? Ich möchte es an einem Beispiel Ihnen deutlich machen, wo Sie es vielleicht ganz gut verstehen. Wie beginnen Sie Ihren Tag? In dem Augenblick, wo der Wecker klingelt. Es mag morgens um 5:30 sein, ich weiß es nicht. Was können wir im ersten Augenblick nicht alles denken? Ich sag's mal, wenn bloß erst der Tag rum ist. Heute reicht die Kraft nicht. Wenn ich der begegne, dann halte ich das nicht aus. Gedanken, die uns schon im ersten Augenblick des Tages lahmlegen und uns, die wir uns einreden und schon ist die Kraft weg. Müde steigen wir aus dem Bett. Und wir denken uns schon im ersten Augenblick des Tages lahm. Üben im ersten Augenblick, das Wort Gottes dagegen zu setzen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich helfe dir, ich mache dich stark, ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Setzen Sie das dagegen. Lassen sich irgendwelche Worte geben. Aber die negativen Dinge beherrschen uns ja in einer solchen Weise, dass es wirklich auch ein geistlicher Kampf ist, das geistliche Wort dagegen zu setzen. Sich also Worte geben lassen, die unsere Gedanken und unsere Emotionen, unsere Einstellung mit Kraft und Freude füllen und uns den Tag ganz anders beginnen lassen. Wenn du durch Feuer gehst, ich bin mit dir. Ich sagte eingangs, dass wir in der Stille für uns ausmachen müssen, wo wir in besonderer Weise anfechtbar sind. Ist es das Essen, die Gesundheit, die Sexualität, der Umgang mit dem Geld? Sind es die Anfechtung im Umgang mit Menschen, sodass mich Selbstmitleid, Zorn und Lustlosigkeit prägen?
Oder sind es der Drang nach Ruhm, der Neid und der Stolz? In all diesen Gebieten sind wir versuchte und angefochtene Leute. Stellen Sie sich diesen Anfechtungen, verdrängen Sie sie nicht oder lassen Sie die Gedanken nicht einfach laufen. Ich will das an einem Beispiel aus meinem persönlichen Leben deutlich machen, wo ich geglaubt habe, viele Dinge für mich persönlich schon auch im Bereich der Anfechtungen und Versuchungen abgehakt zu haben. Meine Tochter hat im letzten Jahr eine Prüfung gemacht. Dort war ein Prüfer, der sie nachweislich benachteiligt hat. Ich kannte diesen Prüfer. Er war früher in meinem Kollegium gewesen und ich weiß nicht, ob er etwas persönlich gegen mich hatte. In dieser Zeit danach habe ich ständige Anfechtungen im Bereich des Zorns gehabt, dass ich immer wieder auf diese Prüfung zurückkam. Hass stieg in mir auf und es war unwahrscheinlich schwer, diese Gefühle und Gedanken zu unterdrücken. Die Erfahrung, hier kann nur Gottes Wort zur Ruhe bringen, nüchtern und besonnen machen. Wie Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gottes Wort kann Grenzen deutlich machen, damit ich sie nicht überschreite. Gottes Wort kann ganz neue Kraft, ganz neuen Mut geben und Hoffnungen, auch in Situationen, die so unendlich schwer sind, was wir innerlich an Gedanken und Emotionen empfinden. Im Epheserbrief fordert uns das Wort Gottes auf, die ganze Waffenrüstung zu ergreifen. Paulus erklärt in Vers 13 des 6. Kapitels auch warum. Ich lese mal diesen Vers. Darum ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt. Drei geistliche Haltungen sind im Blick auf Anfechtungen und Versuchungen wichtig, so wie es der Apostel hier deutlich macht. Haltungen, die heute mehr denn Not sind als je zuvor. Einmal Widerstand leisten gegen all die Dinge, die innerlich und äußerlich auf uns zukommen. Standhalten, einfach stehen zu bleiben, dort wo wir sind und nicht nach rechts oder links ausweichen und schließlich alles vollbringen, also in die Tat umsetzen, damit wir nicht nur unsere Gedanken durch unsere Gedanken und Gefühle gelähmt sind. Dieses Lernen ist die Freude der Heiligung des Glaubens, so wie es Jakobus hier sagt. Achtet es also für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet und erkennet, dass die Erprobung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr in allem vollkommene und ganze Leute werdet.